Wir wollen uns also einmal befassen mit unserem Feind. Es gehört zur Kriegsstrategie, dass man den Feind kennt. Josh McDowell sagt, wenn er zu debattieren hat, und er hat wohl einige Male schwere Debatten geführt, dann will er seinen Gegner, seinen Opponenten beziehungsweise seine Sache versuchen besser zu kennen, als er sie kennt, damit er imstande ist, gegen ihn anzugehen. Und auch wir sollten unseren Feind kennen. Unser Herr, der uns seine Offenbarung gegeben hat, schriftlich zurückgelassen hat, hat uns nicht alles über ihn gesagt. Es gibt vieles, das wir manchmal wissen möchten. Zum Beispiel, wie kommt er überhaupt ins Dasein? Als Feind. Das ist eine schwere Frage. Aber er hat uns genug gesagt, damit wir gegen ihn angehen können, damit wir wissen dürfen, wie wir gegen ihn zu kämpfen haben. Es geht also um unseren Feind und seine Tätigkeit. Zuerst einmal etwas Allgemeines zu seinen Namen. Und ich werde heute Abend eine Menge Schriftstellen lesen. Zuallererst aus dem Evangelium Johannes, Kapitel 16. Johannes 16, Vers 11. Um das Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Er wird also Fürst genannt. Nicht ein Fürst, wie wir ihn aus der politischen Geschichte kennen, sondern jemand, der an erster Stelle steht und regiert, und zwar in dieser Welt. Das war nicht immer so. Und es ist auch nicht so, dass Gott seinen Thron abgegeben hätte und ihm überlassen hätte, sondern es ist so, dass Gott es einfach zugelassen hat, dass er eingedrungen ist in sein Schöpfungsgebiet und dort eine gewisse Macht behauptet. In diesem Sinne ist unser Feind Fürst dieser Welt, der Erste für die Welt. Die Welt weiß das nicht immer, aber er hat einen großen Teil dieser Welt in seiner Macht. Die zweite Stelle wäre 2. Korinther 4, 2. Korinther 4, Vers 4. In denen der Gott dieser Weltzeit die Schrift kennt, eine Einheit zwischen Raum und Zeit. Und in der Zeit dieser Welt, dieses ersten Weltraums, dieser ersten Schöpfung, hat diese Welt einen anderen Gott bekommen. Und der Feind wird Gott dieser Weltzeit genannt. Er wird es nicht bleiben, sondern Jesus wird ihn überwinden. Aber inzwischen wird er so genannt. Und Paulus hat dieses durch den Heiligen Geist geschrieben. Er wird also Gott dieser Weltzeit genannt. Die nächste Stelle, Epheser Kapitel 2. Epheser 2, Vers 2. In denen ihr einst wandeltet, das heißt in Sünden, ausgerichtet nach der Zeit dieser Welt, nach dem Fürsten des Machtbereiches der Luft, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des ungläubigen Ungehorsams wirkt. Hier wird er wieder Fürst genannt oder Regierender, und er hat ein gewisses Machtbereich. Und in diesem Machtbereich ist er als Geist der Herrscher. Er ist ein Geist. Das erfahren wir hier. Er ist nicht ein Wesen mit Leibhaftigkeit wie wir. Deshalb ist er auch uns total gewachsen und stärker als wir. Geister sind höhere Wesen, höher als der Mensch. Aber er ist Fürst in der Luft, das heißt in der Sphäre zwischen dieser Welt und der anderen. Und noch eine Stelle zu diesem, Offenbarung, Kapitel 12, Offenbarung 12, Vers 9. Dort haben wir einige Namen für unseren Feind. Und der große Drache wurde geworfen. Für uns ist der Begriff Drache ein legendärer Begriff. Er kommt eigentlich nicht als Wesen oder als Tier vor. Wir kennen die Schlange. Die Drache war zum Teil ein legendäres Tier. Und dennoch fragt es sich, ob es nicht einmal doch dieses Wesen gegeben hat, obwohl es vielleicht ausgestorben wäre. Der große Drache wurde geworfen, der Feind heißt jetzt so. Die alte Schlange, in diesem Sinne ist er der Drache, der gefährliche, die gefährliche Schlange, Teufel genannt. Teufel ist ein deutsches Wort, das wohl aus dem Griechischen kommt. Das Griechische ist Diabolos. Und wenn man Diabolos genügend bearbeitet mit der Zunge, dann kann man Teufel daraus kriegen. Oder Düvel. Ihr sagt Tüfel, Düvel, ja? Oder wie sagt ihr? Ja. Mit D oder mit T?
T.
Mit T. Ja. Tüfel. Ah ja. Es gibt das Platt, das meine Frau und ich sprechen, da heißt er Düvel. Oder Diebe. Die alte Schlange, Teufel genannt, auch Satan. Satan kommt aus dem Hebräischen, Satanas. Der irreführt das ganze Reich der Welt. Hier bekommt er einige Namen. Es ist kein Unterschied in der Bedeutung zwischen Teufel und Satan. Das sind nur zwei verschiedene Wörter oder Vokabeln, die aus zwei verschiedenen Sprachen kommen, aber genau dieselbe Bedeutung haben, und zwar Widersacher. Und an dieser Stelle kann ich vielleicht gleich eine Erklärung anbringen. Diabolos bedeutet nicht Durcheinanderbringer, auch wenn eure Lexika das sagen. Das ist etwas, das jemand einmal begonnen hat zu sagen, und wie das üblich ist in gelehrten Kreisen, man schreibt voneinander ab. Das Wort für Durcheinanderbringen ist ein anderes Wort, ob es ein Tätigkeitswort ist oder ein Nomen, ein Hauptwort. Das griechische Wort Diabolos besteht aus zwei Wörtern, dia, durch, bolos oder von ballo, ich werfe. Ich werfe durch. Im Krieg ist das eine Bezeichnung, die gebraucht werden kann, wenn ein Geschoss geworfen wird oder geschossen wird durch die Gegend, gegen den Feind. Durcheinanderbringen ist eine Strategie, die man durch verschiedene Methoden herbeiführen will. Aber Diabolos ist einfach die allgemeine Beschreibung für einen Widerstand, einen Gegenangriff. Und der Feind ist grundsätzlich gegen Gott und alles, was mit Gott gehört, zu Gott gehört. Wer ist der Teufel? Wer ist unser Feind? Wir haben oder wir meinen Grund zu haben, dass er ein gefallener Engel ist. Das heißt, wenn wir das Wort gefallen gebrauchen, nicht nur jemand, der durch die Gegend, durch die Luft fällt, sondern der in Sünde gefallen ist, in Ungehorsam, in Rebellion, so wie auch der Mensch in dieser Weise gefallen ist. Das lateinische Wort heißt lapsus, und hat einen negativen, einen Schuldinhalt als in diesem Begriff. Dazu gehören zwei alttestamentliche Stellen, in denen man einen Hintergrund durchzuhören meint, und ich teile diese Meinung. Es sind aber schwierige Texte, und ich will mich nicht mit ihnen befassen, aber ich kann uns die geben. Jesaja, Kapitel 14, ab Vers 12. Der Abschnitt ab Vers 12. Und 2x14 ist 28 bei Hesekiel. Hesekiel 28, ab Vers 12, denke ich, ist es ebenfalls. In diesen Stellen haben wir Texte über Menschen aber offenbar Menschen bzw. Könige, die vom Fürsten dieser Welt, vom König dieser Welt, vom Gott dieser Welt beherrscht wurden. Bei allen Herrschern, politischer oder religiöser Art, ist es immer die Frage, welche Autorität steht hinter ihnen? Denn wir als Menschen können nicht genügend Autorität entwickeln, um hier eine solche Macht auszuüben. Da braucht es eine größere. Und allzu oft lassen sich politische Figuren von der bösen Macht leiten. Und das geht, diese Entwicklung kennen wir heute, und die wird wahrscheinlich so bleiben, bis sie sich zuspitzt in das, was zu dem, was, wovon die Offenbarung uns schildert. Offenbarung Kapitel 12 haben wir eine bildliche Schilderung, die wahrscheinlich diese Geschichte, die wir in den Propheten Jesaja und Hesekiel angedeutet haben, etwas deutlicher erzählt. Offenbarung 12, die Verse 3 und 4. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer roter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und 7 Diademe auf seinen Köpfen. Sein Schwanz zog den 3. Teil der Sterne des Himmels weg, und er warf sie auf die Erde. Das scheint in kurzen Worten zusammenzufassen, wie Satan einmal gefallen ist. Als Luzifer war er wohl geschaffen, Luzifer, ein Wesen des Lichtes. Heute hat das für uns einen negativen Klang, weil dieses Wesen ja böse ist. Aber ursprünglich war er ein Engel des Lichts. Und er ist in Rebellion gekommen, wie wissen wir nicht, hat sich erhoben gegen Gott und hat offenbar eine ganze Anzahl, möglicherweise einen 3. der Himmelsbewohner, sie werden hier Sterne genannt nach dem physikalischen Bild, der Himmel wird bewohnt von Sternen, der physikalische Himmel, und so ist auch der geistliche Himmel bewohnt von Wesen. Einen 3. Teil davon dürfte er dann mit sich gezogen haben und mit sich genommen. Satan wohnt grundsätzlich, von uns aus gesehen, im Dunkeln. Das sollten wir wissen, und das ist eine Hilfe, um zu wissen, wie er vorgeht. Und dieses haben wir besonders gezeichnet in Epheser Kapitel 6. Epheser Kapitel 6, Vers 12. Die volle Rüstung Gottes sei angetan. Es muss angezogen werden, bevor man in den Kampf zieht. Damit ihr gegen die listigen Vorgehensweisen des Teufels stehen könnt. Das ist Vers 11. Weil bei uns der Kampf, das Ringen, nicht gegen Blut und Fleisch gerichtet ist, sondern gegen die Erstrangigen, dasselbe Wort, denke ich, das wir bei dem Begriff Fürst haben in der Einzahl. Hier sind es mehrere, viele. Gegen die Machtausübenden, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Und warum ist es finster? Wegen der Sünde. Dies ist geistliche Finsternis. Und wo immer es Finsternis gibt wegen Sünde, da ist Satan nicht weit weg. Dieser Bereich ist sein Wohn- und Tätigkeitsgebiet. Deshalb trennen wir nicht in der biblischen Schau dieser Dinge zwischen dem Gebiet der Sünde und was alles zu dem gehört und dem Okkulten, wie das manchmal in der Lehre des Okkulten getan wird. Wir geben zu, dass es einige Praktiken gibt, die einen schneller in die Macht unter den Einfluss Satans bringen. Aber das ist relativ, auch in diesem Gebiet. Wir sollten vorsichtig sein und nicht eine zu starke Grenze ziehen zwischen dem sogenannten Okkulten und dem großen Gebiet der Sünde. Überall, wo Sünde ist, sind Dämonen im Bilde oder im Hintergrund. wenn nicht unmittelbar, dann nicht weit weg. Deshalb ist es so gefährlich für Christen, wenn sie in Sünde fallen oder wenn sie sich schuldig machen mit kleinen oder größeren Sünden, dieses unbekannt bleiben zu lassen. Denn dann wandeln sie ein Stück im Dunkeln, nicht wahr? Und hier ist der Bereich, wo der Feind sie dann abholen kann. Dann setzt man sich, wenn man zu lange da bleibt, dem Machtbereich Satans aus. Das lernen wir von diesem Vers. Eine weitere Frage, wie wirkt nun Satan in dieser Welt? Und darüber haben wir eine größere Anzahl von Versen. Es ist gut, wenn wir das wissen. Wie geht der Feind vor? Was macht er dort in der dunklen Welt? Zuerst Johannes 8, Vers 44. Eine sehr entscheidende Stelle. Jesus hat uns übrigens ziemlich viel über Satan gesagt. Auch über die Hölle übrigens. Über diese andere Seite des Lebens. Johannes 8, Vers 44. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, dem Widersteher Gottes. Und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Das heißt, was sein Wille ist. Der ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Offenbar war er ein Wesen, das in der Wahrheit stand. Jesus könnte hier seinen Fall angedeutet haben. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von dem Seinigen. Denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Wir haben hier mehrere Bezeichnungen für den Feind: Teufel, Vater, Mörder, Lügner. Diese Begriffe oder Ausdrücke bezeichnen sein Wesen für die Welt. Er ist also ein Lügner und ein Mörder. Das heißt, er ist ein Gegner des Lebens. Er heißt zwar Vater, aber Vater des Bösen, nicht des Lebens, wie Gott. Ein Vater ganz anderer Art. Er ist gegen die Wahrheit, nicht für die Wahrheit. Das heißt nicht, dass er immer nur lügt, sondern dass er dieses Gebiet beherrscht, begonnen hat und beherrscht. Zuerst 1. Korinther, Kapitel 10. 1. Korinther 10, Verse 19 bis 21. Was sage ich also? Dass ein Götze etwas ist oder dass dem Götzen geopferte etwas ist, sondern was die von den Völkern sind, opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Wir erfahren hier, dass der Feind tätig ist in allen nichtchristlichen Religionen und in allen christlichen Religionen, die nicht wirklich christozentrisch sind, die nicht wirklich christlich sind. Alle Religion, die nicht schriftgemäß ist, kennt also ein Opfern, ein Verzicht zugunsten dieser Autorität. Und in diesen Religionen hat es Dämonen. Die sind also nicht einfach noch kulturelle Anschauungen oder Ansichten oder Weltanschauungen, die etwa neutralen Wert oder Charakter hätten. Sondern da sind Kräfte im Spiel. Ich will nicht, dass ihr Teilhaber mit Dämonen werdet. Das heißt, das Teilhaben an religiösen Handlungen nicht christlicher Art bringt einen unter den Einfluss von Dämonen. Ihr könnt nicht, aus dem Becher des Herrn trinken und aus dem Becher der Dämonen. Ihr könnt nicht vom Tisch des Herrn genießen und vom Tisch der Dämonen. Eins oder das andere. Religionen sind also geprägt von dämonischen Kräften. Wir haben Freunde, und vielleicht haben Sie schon kennengelernt, es sind die Brünings, die waren bei den Jehovas Zeugen. Als der Herr sie in eine Krise brachte im Bereich ihrer Glaubensrichtung, mussten sie sich grundsätzliche Fragen beginnen zu stellen. Und dann fing ein Kampf an. Und dieser Kampf war so schwer, für sie war es ein Kampf mit dämonischen Mächten, bis der Herr sie wirklich durchbrachte zu einem einfachen und heilbringenden Glauben an Jesus Christus. Da lernt man, welche Kräfte in einer Religion tätig sein können. Zunächst scheint es nur eine Alternative zu sein. Der eine glaubt dieses, der andere das. Ich reichte einem Schaffner in Nürnberg in der Straßenbahn ein Traktat. Ja, sagt er, man könnte öfter umsteigen. Von einer Religion zur anderen, ja. Dies war für ihn eine Einladung, seine Religion zu wechseln. Er würde lieber bei seiner bleiben. Also, es ist mehr als das. Es ist Finsternis oder Licht. Und alle Religionen, außer der Anbetung Jesu Christi, sind in einem und demselben Bereich. Und da macht es nichts aus, welche Straßenbahn sie nehmen. Ja? Die führen alle zum selben Ziel. 1. Korinther 12, 1. Korinther 12, Vers 2. Ihr wisst, und das wird der Apostel Paulus Ihnen wohl gesagt haben, dass ihr von den Völkern wart. Was heißt das? Luther übersetzt zu Recht Heiden. Sie waren nicht nur nicht Juden, sondern sie waren nicht Christen. Also Menschen, die nicht Christen waren, weder Christen noch Juden. Und wenn sie jüdisch waren, denn in Korinth hatte es Juden, dann waren sie Heiden in diesem Sinne. Denn die Schrift zählt ungläubige Juden zu den Heiden. Ich hatte in Ephretikon ein Gespräch mit einer Dame, die hatte sich sehr stark mit dem Judentum beschäftigt. Und wir sprachen gerade über dieses Thema, muss ein Jude sich bekehren, wenn er nicht wirklich Christ ist? Oder genügt es, dass er wirklicher Jude ist? Ja. Ich sagte nein, und sie war auch dieser Meinung. Juden müssen sich bekehren, denn die Schrift sagt, sie sind nicht Juden. Sie ertragen den Namen, aber sie sind zu Heiden geworden. Da kann Paulus Hosea anführen. Nicht mein Volk. Das heißt, sie sind zu Heiden geworden. Und Paulus gebraucht gerade dieses Argument, dass Gott durch Hosea Juden nicht Juden nennt, als Beweis dafür, dass Heiden sich bekehren können, weil Gott will, dass Juden, die abgefallen sind, sich bekehren. Und wenn die, die nicht Juden geworden sind, aber jüdischer Herkunft waren, wenn die sich bekehren dürfen, dann sicherlich auch Heiden. Das ist eine Schlussfolgerung, das ist ein Argument gegen die, die die Beschneidung forderten. Ihr wisst, dass dass ihr von den Völkern wart, also keine Christen, dass ihr zu den stummen Götzen hingeführt wurdet. Wie ihr von Fall zu Fall geführt wurdet. Da war eine Führung vorhanden. Personen haben sie geführt. Es fand eine Führung statt zu den Götzen hin. Das sind die dämonischen Kräfte, die in den Religionen tätig sind. Nächste Stelle, 2. Thessalonicher 2. 2. Thessalonicher 2. Die Verse 8 bis 10. Und dann wird enthüllt werden der Gesetzlose, den der Herr durch den Hauch seines Mundes verzehren und durch die Erscheinung seiner Gegenwart unwirksam machen wird. Ihn, dessen Ankunft oder Aufkommen nach der Wirkung Satans erfolgt. Hier ist die Rede vom Antichristus. Und seine Macht kommt vom Satan her. Sein Aufkommen, sein Auftreten erfolgt nach der Wirkung Satans unter Entfaltung aller Kraft und falschen Zeichen und Wundern. Und in allem Betrug der Ungerechtigkeit unter denen, die verloren gehen, dafür, dass sie zu ihrer Rettung die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen. Nicht nur die Wahrheit muss angenommen werden, sondern die Liebe zur Wahrheit grundsätzlich. Man muss eine Einstellung haben, bevor man wirklich die Wahrheit finden kann. Und diese gerade ließen sie sich nicht schenken. Und deshalb kommen sie unter den Einflussbereich des Satans. Dort, wo Unwahrheit ist, ist Dunkelheit. Und dort, wo Dunkelheit und Unwahrheit sind, dort ist der Feind am Werk. Sie sind also diesem Einfluss ausgesetzt und mit der Zeit ausgeliefert. Paulus beschreibt hier eine Situation, die vorhanden sein wird, kurz bevor Jesus kommt. Und die Weltregierung, die Weltgesellschaft, die Weltsituation entwickelt sich dorthin, wo die finsteren Mächte das ganze Leben durchziehen und prägen. Wenn wir jetzt schon die Schatten dieser Entwicklung sehen, soll es nicht überraschen, aber es soll uns wach machen, damit wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Wir gehen jetzt zu der Offenbarung. Dort haben wir einige Stellen. Noch einmal Offenbarung 12. Und zwar Vers 9. Es ist ein Wort, das wir hier beachten wollen. Wir hatten schon die Namen gemerkt, uns die Namen gemerkt, die hier vorkommen. Es heißt in der Mitte des Verses auch Satan, der irre führt, das ganze Reich der Welt. Wissen Sie, welches Wort hier im Grundtext steht? Oikumene. Das Wort, das wir verdeutscht haben. Ökumene. Das ist ein Wort, das über Aristoteles auf Alexander den Großen gekommen ist. Aristoteles war der Lehrer dieses jungen Mannes, Sohn des Königs Philipp von Makedonien. Und der Vater ist verhältnismäßig früh gestorben, so kam also der junge Alexander, noch keine 20 Jahre alt, auf den Thron. Aristoteles hatte ihm erzählt oder ihn beeinflusst, sein Denken beeinflusst und ihm den Gedanken gegeben, es wäre schön, wenn alle Menschen in der Welt unter einem Dach wohnen würden, in einem Haus, Oikos' Haus. Mene ist bleiben. Bleibe in einem Haus haben. Und dieses wird nun das Ziel Alexanders, dieses jungen Königs, alle Nationen, alle Völker unter ein politisches Dach zu bringen. Interessant ist, dass in den letzten Jahren, besonders seit der Wende, gerade dieser Begriff des Hauses gebraucht wird für die europäische Politik. Man will Europa unter ein Haus oder in ein Haus bringen, unter ein Dach. Oikumene war ein politischer Begriff. Die römische Formulierung dafür war das Imperium. Oikumene, es war griechisch, Imperium, lateinisch. Dieser Begriff ist dann von den Religionsgemeinschaften aufgegriffen. Und das ist, denke ich, doch bezeichnend. Was sucht die Religion bei der Politik? Was sucht sie dort an Beispielen, um Machteinfluss zu haben? denn die Ökumene ist eine irdische Formierung. Sie ist Religionsorganisationen sind irdischer Art. Die Gemeinde Jesu Christi kennt dieses nicht. Sie ist nicht eine Organisation. Das heißt nicht, dass sie nicht organisiert wäre. Organismen sind alle organisiert. Aber die Gemeinde Jesu ist ein geistlicher Organismus, eine Familie. Nicht ein Verein. Nicht eine Nation oder eine Organisation irdischer Art. Die Welt braucht das, weil darin Macht liegt. Der Staat braucht Gesetze und Strukturen, irdische Strukturen, gesellschaftliche Strukturen, um intakt zu bleiben. Und es braucht eine gewisse Macht, eine gewisse Gewalt, um die Menschen beieinander zu halten. Durch diese Regierungsstruktur, diese Organisation, diese staatliche Organisation, werden die Menschen in einem Lande innerhalb gewisser Grenzen zusammengehalten. Aber die Religion bzw. das Christentum, die Sache Gottes, braucht dieses nicht. Im Alten Testament ja, dort hatte es dieses gehabt, aber Israel war ein irdisches Volk, das noch nicht wiedergeboren war, versehen war mit dem Heiligen Geist, innewohnend bei jedem Individuum. Das kommt erst mit Pfingsten. Da wohnt der Heilige Geist, das heißt Gott selbst mit seinem Denken und Wollen, im Herzen des Volkes Gottes. Und das heißt, Gott regiert die Menschen jetzt von innen. Und deshalb brauchen sie nicht äußere Strukturen und Gewaltformen, um beieinander gehalten zu werden. Aber die falsche Religion braucht das. Und wir müssen vorsichtig sein. Ich will dieses einmal in den Raum stellen. Ich habe den Eindruck, dass alle kirchlichen Organisationen hin zur Ökumene tendieren. Gerade durch die Tatsache, dass sie Organisationen sind. Denn sie wollen Gemeinschaft haben, eins sein. Aber sind sie Organisationen, dann muss die Organisation mit der anderen zusammengeflossen werden. Dann muss eine Verschmelzung stattfinden. Das nennt man im Weltlichen, wenn zwei Banken fusionieren. Ja. Wie? Ja, Fusionen, ja. Vorübergehend wenigstens Abkommen, Zusammenarbeit, bis dann die endgültige Fusion stattfindet. Das heißt, sind Religionsgemeinschaften organisiert nach irdischen Strukturen, dann haben sie in sich selbst eingebaut die Tendenz zur Ökumene. Und das ist eine gefährliche Sache. Nicht, dass alle Christen in diesen Religionsgemeinschaften unbedingt hin zur Ökumene gehen würden, aber sie setzen sich dieser Gefahr aus. Sie sind in diesem Bereich. Ja. Wir waren jetzt in Offenbarung 12, Vers 9. Ja. Ökumene. Ganze Reich der Welt. Das heißt, die Welt wird als eine politische Einheit gesehen. Einmal ist die ganze Weltbevölkerung eine Ökumene, das ein Reich, über das Gott herrschen möchte, und er wird über es herrschen nach Hebräer. Aber es kann auch die Welt, die Christus ablehnt, bezeichnen. Und das ist wohl hier der Fall. Satan, der irreführt das ganze Reich der Welt oder das ganze Weltimperium gleichsam, geworfen auf die Erde und seine Boten wurden mit ihm geworfen. Hier wird Satan als Irreführer bezeichnet und das ist seine Hauptaufgabe oder eine Hauptaufgabe, dass er Menschen in die Unwahrheit führt, in die Irre, weg von Gott. Davor müssen wir gefeit sein, da müssen wir gewappnet sein. Kapitel 20, Vers 2, 2 und 3 Anfang. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, es ist der Teufel und Satan, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die von den Völkern nicht länger irreführe. Das ist seine Tätigkeit. die Menschen in dieser Welt, die Menschen, mit denen sie arbeiten am Tage oder wann immer sie arbeiten, mit Schulter an Schulter mit Weltmenschen, die wissen nicht, was geschieht. Die sind blind dafür. Aber wir haben das Licht, die Offenbarung Gottes. Und hier wird uns gezeigt, was um uns her in Schaffhausen, in der Schweiz, in Europa, überall geschieht. Es ist eine gelenkte Irreführung, die stattfindet. Und die Menschen können noch so klug und gescheit sein. Sie sind nicht dieser Irreführung gewappnet, dagegen gewappnet. Sie sind ihnen dieser Irreführung ausgeliefert. Zurück zu Kapitel 13. Kapitel 13. Verse 1 und 2. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Maul war wie das eines Löwen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Jetzt Kapitel 12, Verse 3 und 4. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer roter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und 7 Diademe und auf seinen Köpfen. Sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels weg und so weiter. Dieser Drache ist also das Geheimnis der Macht des Antichristus, von dem in Kapitel 13, diesem ersten Tier, gesagt wird. Er liefert diesem Menschen seine Macht. Deshalb kann er eine so übernatürliche, starke Macht entwickeln, entfalten. Dahin geht die politische Entwicklung in dieser Zeit, in dieser Welt. Dieser Feind ist im Speziellen der Feind nicht nur Gottes, sondern des Volkes Gottes. Wir wissen, dass er unser Feind ist, des neutestamentlichen Volkes. Aber er ist genauso der Feind des alttestamentlichen Volkes. Zurück zu Kapitel 12. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau, bekleidet mit der Sonne, der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Sie schrie in Kindesnöte, da sie schwanger war und in großer Qual bei der Geburt. Und dann erscheint dieses andere Zeichen, der Drache. Vers 5 oder Vers 4. Und der Drache stand vor der Frau, mitten in Vers 4, die dabei war zu gebären, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen kräftigen, der über alle Völker ein Hirte mit eisernem Stabe sein soll, Psalm 2. Und ihr Kind wurde entrückt hin zu Gott und zu seinem Thron. Mir scheint die beste Erklärung für diese Frau und dieses Zeichen, dieses Bild, ist, dass sie Israel darstellt als Volk Gottes. Und dass das Kind der Jesus ist, der geboren wird, dieses scheint mir eine heilsgeschichtliche Zusammenfassung zu sein. Manche Ausleger, vielleicht die meisten Bibeltreuen, würden bei dieser Frau überhaupt grundsätzlich die Gemeinde Gottes auffassen, Alten und Neuen Testamentes. Sie würden eine Kontinuität sehen wollen in dieser Frau zwischen alttestamentlichem und neutestamentlichem Gottes. Das heißt, Israel als Volk Gottes mündet dann in das neutestamentliche Volk, wenn es später heißt in Vers 13, und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Kräftigen geboren hatte. Ich möchte dabei bleiben, dass es nur Israel bedeutet. Israel wird gebraucht, um den Messias hervorzubringen. Und von daher behält es offenbar in der Heilsgeschichte bis ans Ende eine gewisse Bedeutung. Und ich denke, wir sind uns darin einig, dass auch Römer 11 davon spricht, dass gerade diesem alttestamentlichen Volk Gottes noch eine Verheißung bleibt und eine Anzahl von ihnen den Herrn Jesus finden werden, wenn Jesus kommt. Von daher gesehen scheint mir es für Gott durchaus wichtig, dass dieses Volk am Leben bleibt. Aber Satan hat nicht ein Interesse daran, dass es am Leben bleibt. Und auch wenn Israel seine Aufgabe, den Messias in die Welt zu bringen, erfüllt hat, und auch wenn es nicht an dieses Kind glaubt, das von ihr geboren hervorkam, so hat es doch seine Bedeutung. Und Satan will nicht, dass es am Leben bleibt. Und er verfolgt, und das wissen wir, durch die Jahrhunderte und durch die Jahrtausende, nicht nur die Gemeinde Jesu, sondern gerade dieses Volk. Es ist doch nicht von ungefähr, dass die Juden einen solchen Hass erlebt haben und eine solche Verfolgung durch die Jahrtausende. Und das scheint mir es geschildert hier in Vers 13. Und mündet dann in die letzte Zeit, wo dann von diesen 3,5 Jahren die Rede ist. Das ist eine kurze Zusammenfassung, scheint mir, von dieser Seite der Geschichte, der Heilsgeschichte. Wir gehen über zu einem weiteren Teil unserer Besprechung, der uns persönlich betrifft, noch stärker betrifft. Und zwar, dieser Feind dringt ein in Gottes Volk. Und da wird's gefährlich und ernst, sehr ernst. Dass dieser Feind mit Erfolg in Gottes Volk hineindringt, sollte uns das Fürchten beibringen und den Ernst unserer Beziehung zu unserem Herrn. Einige Stellen hier, eine ganze Menge. Zuerst Markus 1, 23. Markus 1, Vers 23. Und es war in der Schule oder in der Synagoge. Jesus kommt in die Synagoge. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch in einem unsauberen Geist, so wörtlich übersetzt. Ein Mensch in einem unsauberen Geist. Aber dieser Geist ist nicht nur das Haus dieses Menschen, sondern auch der Bewohner dieses Menschen. Es ist hier offenbar eine gegenseitige Innewohnung. Der Mensch ist im Geist, das heißt beherrscht von ihm, unter seinem Einfluss. Und es heißt, dass er rausgehen soll aus ihm, das heißt also, dass er in ihm gewesen ist. Anschließend sagt Jesus, er soll rauskommen. Und dann heißt es auch, dass er rausgehen musste. Und das bringt die Leute zum Erstaunen. Aber was uns hier auffällt, ist, dass er in der Synagoge war. Dort, wo die Menschen sich versammelt haben, um Gottes Wort zu hören und zu beten und Gott zu dienen, da ist der Feind. Und es ist bezeichnet oder fällt auf, dass gerade in der Zeit, als Jesus in Israel auftaucht und aufkommt, seinen Dienst tut, es sehr, sehr viele Dämonen in Israel hatte. So wie unter den Heiden. Aber jetzt ist Israel zu einem heidnischen Volk geworden, das so stark beeinflusst ist von Dämonen. Und diese muss Jesus immer wieder austreiben. Und hier ist er sogar in der Synagoge. Dort kann der Feind eindringen. Er bleibt nicht bei der Tür stehen. Er geht mit den Menschen, über die er Einfluss gewonnen hat, dort, wo die Menschen hingehen. Johannes 8 noch einmal. Wir haben diese Stelle gelesen, Vers 44, Anfang. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Wer sind diese? Ihr. Ja? Pharisäer, Schriftgelehrten. Die Leitenden des Volkes, die Bestimmenden, die Hirten sein wollten, Johannes 9 und 10, die auf Moses Stuhl sich gesetzt hatten, die das Gesetz lehrten, dort hat der Feind Einfluss gewonnen. Auf diesem Stuhl sitzt Satan, wenn diese Leute, die unter seinem Einfluss stehen, seine Kinder sind, dort sitzen. 1. Korinther 12. Noch einmal, 1. Korinther 12. Eins bis fünf, eigentlich eins bis sechs. Aber über die Geistlichen will ich nicht, Brüder, dass ihr in Unkenntnis seid. Das Wort Geistesgaben gehört nicht in die Bibel. Es ist ein Wort, das Übersetzer oder Theologen oder wer immer auch gebildet hat. Und als solches kommt es nicht vor in der Schrift. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, warum, aber es hat einige Gründe. Erstens einmal sprachlich. Das Wort, die Wörter Pneumatika und Charismata, das sind die zwei Wörter, die in diesem Kapitel vorkommen, sind zwei verschiedene Begriffe. Und hier haben wir das Wort Pneumatika. Geist ist Pneuma oder deutsch ausgesprochen Pneuma. Und hier haben wir die Sache des Gebietes des Geistes, die geistlichen Dinge. Nicht jetzt schon Gaben, sondern es ist einfach der Bereich, wo der Heilige Geist tätig ist, oder der Bereich der geistlichen Dinge. Und in diesem Bereich will Paulus einiges besprechen. Um diese Sache zu klären, was die geistlichen Dinge betrifft, die Offenbarung des Heiligen Geistes und so weiter, da muss er natürlich konkret über Gnadengaben sprechen. Aber das Wort begegnet uns erst in Vers 4. Dort haben wir Charismata oder Mehrzahl von Charisma. Das sind Gnadengaben. Also, es geht um das größere Thema, die geistlichen Dinge oder die Offenbarung des Geistes. Über dieses Thema will ich nicht, Brüder, dass ihr in Unkenntnis seid. Und jetzt fällt auf, wie er beginnt. Offenbar hat er im Blick, ihr Brüder in Korinth, wo kommen diese Auswüchse her? Was macht ihr da? Unter welchen Einfluss seid ihr gekommen? Bedenkt doch, ihr wisst, dass ihr früher Heiden wart und dass dort ihr geführt wurde. Dort waren Geister am Werk. Sind diese Geister immer noch am Werk? Das scheint hier die Frage zu sein. Ja? Bedenkt doch, was geschieht, wenn man unter einem anderen Geist, von einem anderen Geist beeinflusst ist. Ihr wisst, dass ihr von den Völkern wart, dass ihr zu den stummen Götzen hingeführt wurdet, wie ihr von Fall zu Fall geführt wurde. Daher setze ich euch in Kenntnis, niemand, wenn er im Geiste Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Hat jemand das eventuell doch in Zungen gesagt? Mit einer Zunge? Es kommt offenbar vor, solche Dinge. Und niemand kann sagen, Jesus sei Herr, als nur im Heiligen Geist. Die zwei Einflüsse sind mit scharfer Grenze zu trennen. Dies ist das Gebiet des bösen Geistes und dies ist das Gebiet des Heiligen Geistes. Entweder oder, werdet euch klar darüber, unter welchen Geist ihr, unter welchem Einfluss ihr steht. Es sind verschiedene Gnadengaben, das heißt Fähigkeiten zu handeln, aber es ist derselbe Geist. Mit anderen Worten, es werdet euch klar darüber, dass alle euren Dienste mit Gnadengaben, mit Fähigkeiten von diesem einen Geist herkommen, nicht von dem anderen Geist. Es ist nur ein Geist, der tätig ist in diesem ganzen Bereich. Sorgt dafür, dass ihr unter den Einfluss des Heiligen Geistes gekommen seid und hütet euch vor allen anderen Einflüssen. Auch sind es verschiedene Dienste, die mit diesen Gnadengaben getan werden. Und es ist derselbe Herr, nur ein Herr, entweder oder. Keine Vermischung. An die Philipper schreibt er, ich will nicht, dass ihr vermischt seid. Ich will, dass ihr unvermischt seid mit dem Bösen. Und gerade diese Vermischung kennt unsere Zeit der christlichen Religiosität. Und es sind verschiedene Wirkungen, aber es ist derselbe Gott. Und wenn er es nicht ist, der es wirkt, dann ist es ein anderer Gott. Und dann ist es aber nicht dieser Gott, der gehandelt hat. der alles in allen wirkt. Welche Kraft ist bei euch am Werk? Kann er fragen. 2. Korinther 2. 2. Korinther 2. Die Verse 10 bis 12. Wir haben also gesehen, wie schnell der böse Geist Eingang finden kann in auch die christliche Gemeinde in Korinth. Die Gemeinde ist nicht gefeit vor dem Einfluss des Feindes. Das heißt, sie ist nicht von vornherein schon sicher. Verse 10 bis 12. Wenn ihr aber etwas vergebt, tue ich es auch. Denn auch ich, wenn ich etwas vergeben habe, wem ich vergeben habe, dem habe ich es euretwegen getan, im Angesicht Christi. Das habe ich vor ihm getan, ganz bewusst. Ich habe ihm vergeben. Warum? Damit wir nicht von Satan übervorteilt werden. Denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Sind sie uns unbekannt? Und weil sie uns unbekannt sind, ist es deshalb, dass wir nicht vergeben? Denn Paulus schlussfolgert, wenn wir wissen, was er denkt, welches seine Methoden sind, dann werden wir vergeben, damit wir uns nicht schuldig machen und unter den Einfluss Satans kommen. Mit anderen Worten, wo Sünde ist, ist der Satan nicht weit weg, um Einfluss, Territorium zu bekommen. Vergeben wir, sündigen wir nicht. Und wo jemand gesündigt hat, wollen wir helfen, das ins Reine zu bringen. Denn Sünde ist das Gebiet, wo okkulte Kräfte, und Satan ist der Okkulte, der Dunkle. Okkult heißt dunkel. Satan ist der dessen okkulte Kraft entfaltet. Kapitel 11. Kapitel 11, Verse 3 und 4. Aber ich fürchte, mit Grund, ob nicht etwa wie die Schlange in ihrer List Eva gänzlich betrog, so eure Gedanken verdorben sein könnten. Aha. Der Satan versucht, Einfluss zu gewinnen über Gedanken. In Kapitel 10 sagt er einmal, Vers 3, wobei wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unserer Kriegführung sind nicht fleischlich, sondern kräftig durch Gott zur Stürzung von Festungen, wobei wir Vernunftschlüsse stürzen und jede Höhe, die gegen die Kenntnis Gottes erhoben wird, und jeden Gedanken gefangen nehmen in den Gehorsam Christi. Das ist das Ziel der Verkündigung des Paulus, das Denken unter den Gehorsam Christi zu bringen. Denn dort sind Mächte am Werk, die ringen um Einfluss auf unser Denken. Deshalb ist Wort so wichtig. Welches Wort lesen wir? Unter welches Wort stellen wir uns? Das Wort Gottes kann uns den Sieg geben über den Feind, der unser Denken beeinflussen will. Zurück zu Kapitel 11. Ich fürchte, dass ob nicht etwa, wie die Schlange in ihrer List Eva gänzlich betrog, so eure Gedanken verdorben sein könnten, weggezogen von der Einfalt gegen Christus. Denn wenn der kommt, einen anderen Jesus verkündet, den wir nicht verkündeten, es geht also um die Verkündigung, sie muss schriftgebunden sein, oder ihr einen anderen Geist empfangt, mit der Verkündigung kann ein anderer Geist kommen und die Gedanken beeinflussen, den ihr nicht empfängt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht annahmt. Fein, er trug dir es wiederholt. Und Vers 13. Denn solche sind falsche Apostel, Missionare, Lehrer, trügerische Arbeiter. Das heißt, sie führen in die Irre, trügen. Sie verwandeln sich in Apostel Christi, Das heißt, sie sind es nicht wirklich. Sie ziehen das Kleid eines Apostels an. Und es ist nicht wunderlich, denn Satan selbst verwandelt sich in einen Engel des Lichts. Wir lesen das sehr schnell. Aber nehmen wir einmal an, jetzt warten wir einmal, nehmen wir einmal an, wir hätten hier zwei Personen. Der eine wäre ein himmlischer Bote, ein tatsächlicher Engel, und der andere wäre Satan. Aber er hätte sich so verwandelt, dass er genau wie ein Engel des Lichts aussähe. Könnten Sie unterscheiden, welcher Satan wäre? Nein. Sind wir aufgeschmissen? Woran können wir den einen von dem anderen erkennen? Ja? Einmal, bitte. Wenn Sie Ihren Mund auftun. Nein, darum geht es hier. Gedanken, Dinge, die gesagt werden, die Verkündigung. Sie verwandeln sich in Apostel Jesu Christi. Aber mit der Zeit kann man feststellen, dass diese Wahre und diese Verkündigung nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Sie sind falsche Apostel, sie bringen eine falsche Lehre. Aber sie können sich wie ein Engel des Lichts verhalten. Es ist also nicht ein großes, wenn auch seine Diener sich als Diener der Gerechtigkeit verwandeln, dessen Ende nach ihren Werken sein wird. Die Frucht ist dann entsprechend. Die Frucht in Wort oder in Wandel. Wenn sie sich bewegen, wenn sie anfangen zu sprechen, so sagt es auch Johannes später, dann kann man prüfen, woran man ist bei ihnen. Kapitel 12, Vers 18. Kapitel 12, Vers 18. Ich rief Titus auf und sandte den Bruder mit. Übervorteilte Titus euch? Wandelten wir nicht in demselben Geist, in denselben Fußspuren? Wir haben gesehen, dass der Feind eindringen kann in christliche Kreise, in Kapitel 11. Er kann mit List betrügen, wenn man nicht auf der Hut ist. Er kann wie ein Apostel des Lichts, wie ein Engel des Lichts aussehen, wie ein Diener in der Gerechtigkeit. Hier fragt Paulus, wie war es bei Titus? Wie war es bei mir? Wir haben eine Zeit unter euch verbracht. War ein Unterschied zwischen mir und Titus? Wandelten wir nicht in demselben Geist? Und die Frage ist, in welchem Geist, unter welchem Einfluss stehen wir? Woher kam die Kraft, wenn wir wandelten? Was wir getan haben, die Schritte, die wir getan haben, die Entscheidungen, die wir getroffen haben, woher kamen sie? In welchem Geist wandeln wir? Offenbar können Christen nicht in demselben Geist wandeln. Es ist nicht derselbe Geist, der diese Bewegung bestimmt. Paulus ruft die Galater auf, im Heiligen Geist den Weg zu führen. Epheser Kapitel 4. Epheser 4. Ab Vers 26. Zürnt. Das ist ein Befehl. Wir sollen bestürzt sein über die Not in der Welt, die Not der Sünde und so weiter. Wenn ein Christ in Sünde fällt, das ist furchtbar. Das soll uns bewegen. Aber sündigt nicht. Zürnt. Aber dabei ist die Gefahr, wenn die Emotionen hochkommen, dass man falsch denkt, falsch spricht, falsch handelt. Und da wir schwach sind, sollen wir diese Erregungen nicht zu lange anhalten lassen. Wir könnten mit der Zeit uns doch zu Schulden kommen lassen. Lasst eure Erzürnung nicht bis Sonnenuntergang andauern. Gebt auch nicht dem Teufel Raum. Aha, auf diese Weise könnt ihr Raum gewinnen. Beherrschen wir unsere Gefühle. Der Stehlende stehle nicht mehr. Lieber arbeite er und erwirke mit den Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Sonst könnte der Feind Raum gewinnen. Dort, wo Sünde ist, kann er Raum gewinnen. Boden. Kein faules Wort gehe aus eurem Munde hervor, denn der Feind ist da. Sondern wenn eines gut ist zur Erbauung nach Bedürfnis, damit es den Hörern Gnade gebe. Der Feind kann da sein, wenn wir sprechen. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Aha, hier ist der andere Geist. Zwei Geister sind im Raum, wenn wir leben und handeln und wandeln. Unter welchem Einfluss kommen wir? Unter welchem Einfluss stehen wir? Wer beeinflusst unser Reden, unser Denken, unser Handeln? Mit dem ihr auf den Tag der Erlösung versiegelt wurdet, lasst dieses Los nicht fahren, diese Hoffnung. 2. Thessalonicher 2. Paulus sieht also, dass der Feind Raum gewinnen kann im Kreis der Christen. 2. Thessalonicher 2. Verse 1 und 2 anfangen. Wir bitten euch aber, Brüder, betreffs der Ankunft unseres Herrn, das heißt der Gegenwart Jesu Christi, und unseres Versammeltwerdens zu ihm bei der Erdrückung, euch im Denksinn nicht schnell aus der Fassung bringen zu lassen, noch erschreckt zu werden, weder durch Geist. Der Geist kann wirken im Kreis der Christen. Welcher Geist bringt Wort, Handlung hervor? Passt auf, seid auf der Hut. Irgendwo ist ein Geist hinter dem, was geschieht. Wo kam es her? Es muss nicht direkt sein, aber früher oder später stehen wir unter einem Einfluss. Und der Feind kann in unserem Leben Raum gewinnen, wenn wir nicht auf der Hut sind. 1. Timotheus 4. 1. Timotheus 4, 1 bis 5. Aber der Geist, der Heilige Geist, durch Paulus, sagt ausdrücklich, dass in Zeiten, die folgen, etliche sich vom Glauben abwenden und irreführenden Geistern und Lehren von Dämonen anhangen werden. Und wir wissen schon, dass der Feind gegen die Wahrheit ist. Wo also Unwahrheit gelehrt wird, dürfen wir böse Geister am Werk sehen. Denn sie haben Einfluss auf die Gedanken von Menschen, die so etwas verkünden. In der Heuchelei von Lügenrednern, die im eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Die wären zu heiraten, das ist zum Beispiel eine Lehre. Die kommt nicht einfach nur aus dem Kopf von Menschen. Der Feind manipuliert. Verpflichten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott für die, die glauben und die Wahrheit erkennen, schuf. Zum Einnehmen mit Dank. Weil alles von Gott Geschaffene trefflich ist und nichts verwerflich, wenn es mit Dank empfangen wird, denn es wird durch Gottes Wort und Anrufen geheiligt. Wahrscheinlich Beispiele von Lehren von Dämonen. Scheint so unschuldig zu sein, nicht? Da sagt jemand, das darfst du nicht essen. Ja. Macht sich eine Regel daraus. Oder es gibt einen Orden und der sagt, ihr müsst jetzt in diesem Orden unverheiratet bleiben. Das ist nicht nur jemandes Idee, die plötzlich um sich greift. Der Feind ist am Werk. Und die Gedanken kommen nicht einfach so auf. 1. Johannes 4. 1. Johannes 4. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Um diesen Vers zu verstehen, sollten wir den vorigen Vers lesen, den Vers zuvor, Mitte Vers 24. Und an diesem erkennen wir, dass er in uns bleibt, aus dem Geist, den er uns gab. Johannes setzt voraus, dass Christen wissen, ob sie den Geist haben oder nicht. Aber wie weiß man das, ob jemand den Geist hat? Da tun wir uns schwer, aber Johannes hilft uns hier. Er sagt, wie man feststellen kann, welcher Geist es ist. Er sagt, glaubt nicht jedem Geist. Aha, glaubt. Was ist es, dass man glaubt? Dinge, die gesagt worden sind. Worte. Also, wenn das die Fortsetzung von Vers 24 ist, dann entdeckt man oder identifiziert man den Geist Gottes an dem, was gesagt wird. Wenn das die Frucht in meinem Leben ist, dann darf ich auf den Heiligen Geist schließen. Er hat einen Einfluss gehabt auf mein Leben. Wenn das die Frucht ist, die bei einem anderen da ist, dann darf ich das auf den Heiligen Geist zurückführen. Denn er ist es, der im Wort Gottes spricht. Dann ist der wahre Geist am Werk gewesen. Und wenn jetzt jemand spricht, wer immer jetzt kommt und etwas zu sagen hat, dann sollen wir prüfen, von woher das kommt, aus welcher Geistesrichtung das kommt, ob sie von Gott sind, weil viele falsche Propheten, Sprecher Gottes, die für Gott sprechen wollen, die sagen, so ist es im Bereich des Geistlichen, in die Welt ausgegangen sind. Und dann gibt er uns eine sehr klare Hilfe oder eine sehr einfache und sagt weiter, Vers 3, jeder Geist, der nicht Jesus Christus als im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dieser ist der des Antichristus, der kommt. Das heißt, dahinter steckt der Drache, der den Antichristus einmal beeinflussen wird. Das hörtet ihr. Und er ist jetzt schon in der Welt. Das heißt, dieser Geist, der Satan, ist da. Und ihr seid aus Gott, Kindlein, und habt sie, die anderen, die unter dem falschen Geist sind, überwunden. Wie? Durch das, was gesagt wird. Durch das Wort Gottes. Weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Das ist Jesus, der Heilige Geist, Gott. Sie sind von der Welt, deshalb reden sie von der Welt. Es geht also um das Reden. Um das, was man glaubt. Und man überwindet mit dem, das geglaubt wird, durch das, was Gott geredet hat. Und davon reden wir. Sie reden von dem, das zur Welt gehört. Deshalb reden sie von der Welt. Und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Und deshalb reden wir von dem, das Gottes Welt ist, das zu seiner Welt gehört. Und deshalb überwinden wir, weil wir von Gott her reden. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Es geht also um das, was gesprochen wird. Und durch dieses Gesprochene, wenn es Gottes Wort ist, können wir überwinden. Aus diesem erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Verirrung, an dem das gesagt wird. Ist es Gottes Wort oder ist es etwas anderes? Unwahrheit. Und hier haben wir einen sehr entscheidenden Schlüssel für unseren letzten Punkt. Wie überwinden wir? Das heißt, wie widerstehen wir erfolgreich? Epheser 6. Oder gehen wir zuerst zu Jakobus dazwischen. Jakobus, Kapitel 4. In Jakobus 4 geht es um Kampf. Zum großen Teil. Wenigstens in den ersten 10 oder 11 Versen. Und die Frage ist, wie wird gekämpft? Aber gekämpft wird, das weiß der Apostel. Unter Christen, unter Menschen überhaupt, es ist immer ein Ringen, immer wieder ein Ringen, ein Tauziehen. Manchmal ist es spannender, manchmal weniger spannend. Und spannend heißt nicht immer im guten Sinne. Es können die Funken fliegen. Woher kommen Kriege unter euch? Aha, nicht nur Spannungen, wirklich Krieg. Und Streitigkeiten. Kommen sie nicht daher von euren Genüssen? Was liebst du? Was interessiert mich? Wenn ich im Mittelpunkt stehe, dann gibt's Krieg. Denn die Genüsse sind nicht auf einen Nenner zu bringen. Die sind nur einmal verschieden. Ja? Und wenn wir auf die Genüsse, das heißt auf die Interessen, auf das, was mir Freude macht, verpicht sind, wenn wir darauf bestehen, ich will, was ich will, wann ich will und wie ich will, dann gibt es Krieg. Dann gibt es Streitigkeiten. Kommen Sie nicht daher von euren Genüssen, die Krieg führen in euren Gliedern? Ja, wenn man von innen her, von dort her bestimmt ist, dann gibt es Krieg. Ihr begehrt und habt nicht, weil ihr falsche Weise haben wollt. Ihr tötet. Oh, da wird es gefährlich. Können Christen töten? Und wie? Schon manch ein Ruf wurde getötet. Manch ein, was der Heilige Geist aufgebaut, wurde zerstört. Römer 14. Zerstöre nicht deinen Bruder. Ihr tötet und eifert und könnt nicht erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Aber ihr habt nicht. Warum nicht? Deswegen, dass ihr nicht bittet. Und es wäre so einfach. Ja? Ihr müsstet einmal von eurer Welt, in der ihr um euch schlägt, um zu bekommen, was ihr wollt, euch zurückziehen ins Kämmerlein und einfach zum Vater gehen. Vater, ich hätte gern dieses. Wir haben gute Freunde. Und vor Jahren sagte er einmal, so kindlich, wie er betet. Und wenn ich ein Teleobjektiv haben möchte, dann sage ich zum Herrn, bitte gib mir ein Teleobjektiv. Und wenn es haben darf, schenkt der Herr es ihm, wenn nicht. Er braucht es nicht. Es war nur ein Beispiel, aber es war ein sehr praktisches Beispiel. Ja. Von dem, was wir hier haben. Ihr bittet nicht, ihr seid nicht gewohnt, alles ins Gebet zu nehmen. Ihr bittet, ja, ihr betet schon, ja. Und empfangt nicht, weil euer Bitten übel ist. Es ist beherrscht von unguten Begehren. Ihr bittet, damit ihr es in euren Genüssen verbraucht. Also geht doch um den Genuss. Und nicht um Gottes Ehre und das Wohl des anderen. Ehebrecher und Ehebrecherinnen, das ist Ehebruch. Wenn man sich selbst in den Mittelpunkt stellt, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt, dieses weltlich gehandelt, weltweise, Feindschaft gegen Gott ist? Ihr steht auf Kriegsfuß mit Gott. Wer immer sich also entschließt, ein Freund der Welt zu sein, stellt sich als Feind Gottes hin. Und das kann im Kreis der Gläubigen vorkommen. Oder meint ihr, die Schrift mache leere Worte? Gott begehrt uns innerlich. Er möchte in uns wohnen, in uns herrschen, in unseren innersten Verlangen, in unserem Geist, wo diese Begehren aufkommen. Dort möchte er Herr sein und von innen her uns bestimmen. Er liebt uns. Er will nicht, dass wir in Ehebruch leben mit ihm oder gegen ihn. Aber er gibt Gnade. Vergebende Gnade, Gnade zur Kraft, Gnade zum Ausharren, allerlei Gnade, die größer ist als was? Als die Kraft, die sich meldet, wenn wir verzichten müssen. Da ist Macht im Spiel. Wir haben Triebe und die wünschen etwas, aber Jesus kann sie beherrschen. Es gibt Gnade für dieses. Weshalb er sagt, Gott widersteht sich den Hochmütigen, widersetzt sich den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Unterordnet euch also Gott, stellt euch unter seinen Einfluss, unter seine Herrschaft. Widersteht dem Teufel mit Gottes Wort, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott im Gebet, und er wird sich euch nahen. Wird mit euch sein, euch begleiten. Die Hände seien gesäubert, wo Sünde ist, bekennt sie, reinigt euch. Die Hände seien gesäubert, Sünder, und die Herzen seien gereinigt. Ihr mit zweien Seelen, wörtlich übersetzt. Die Leute, die er anspricht, haben zwei Seelen in sich. Wer schrieb zwei Seelen? Kämpfen in meiner Brust. Goethe. Er kennt das. Jeder Mensch kennt das. Ja. Es ist ein Ringen. Man will nicht. Römer 7. Ihr mit zwei Seelen seid elend und trauert und weint, wenn Ursache dafür ist, und in solchen Umständen ist wohl Ursache dazu. Euer Lachen, wenn solches da ist, werde in Trauer verändert und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen, aber nur er kann es. Redet nicht gegeneinander, Brüder. Bis dahin geht der Text über das Kämpfen. Seid nicht gegeneinander, seid füreinander. Ja, und dann, ich werde jetzt, glaube ich, Römer Epheser 6 nicht behandeln. Ein sehr bekannter Text. Das Zentrale in Epheser 6, 10 bis 20 oder 11 bis 18 speziell, ist das Wort Gottes. Die verschiedenen Teile dieser Waffenrüstung, dieser vollen Rüstung Gottes, sind Teile des Wortes Gottes. Panzer der Gerechtigkeit und so weiter. Und dann kommt der Heilige Geist ins Spiel. Dieses Wort Gottes, das wir ergreifen sollen als Schwert, wird gereicht vom Heiligen Geist. Er ist es, der im Wort spricht. Und wenn das Wort Raum gewinnt, dann gewinnt der Geist Raum. Und während der ganzen Zeit, denn Vers 18 steht in der Partizipform, betend, während der ganzen Zeit soll gebetet werden. Während wir uns vorbereiten, während wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, während wir kämpfen, während wir ringen, während wir das Wort Gottes gebrauchen und so weiter. Ja, das wär's.